Willkommen zum Podcast zur digitalen Vortragsreihe Sport der Wissenschaft. In Kooperation mit dem Institut für Sportwissenschaften der Goethe-Universität Frankfurt und der Fachschaft Sport sammeln wir vom Team Hochschulsport der Goethe-Universität in diesem Podcast Vorträge, die in der gleichnamigen Vortragsreihe Sport der Wissenschaft entstanden sind. Hallo zusammen, Theresa Teschke und Lena Baltruschat. Ihr habt euch heute dazu bereit erklärt, einen kleinen Podcast mit uns zu machen. Herzlich willkommen an der Stelle im Namen des Zentrums für Hochschulsport in Kooperation auch mit dem Institut für Sportwissenschaften. Wer seid ihr und was habt ihr vor?
Ja, hallo, ich bin die Theresa, auch dass ihr Bescheid wisst für den Podcast, welche Stimme zu wem gehört. Theresa Teschke ist mein Name, ich bin 19 Jahre alt, studiere im dritten Semester, komme jetzt im Sommersemester ins vierte Semester, wie die Lena auch, Bachelor Sportwissenschaften. Ich interessiere mich für Sport, deswegen ja auch Sportwissenschaften, habe bis 2020 aktiv gerudert, seitdem bin ich nur noch aktiv im Fitnessbereich, gehe in meiner Freizeit gerne laufen und Rennrad fahren. Und wir sind hier im Rahmen des Seminars Vertiefung Sozial- und Geisteswissenschaften, Gesundheitsbildung und ich freue mich sehr auf den Podcast.
Ja, hallo, ich bin die zweite im Munde. Ich bin die Lena Baltruschat, ich bin 22 Jahre alt, bin im selben Studiengang wie die Theresa. Ich schieße gerne, Luftgewehr, um es genau zu sagen, auch aktiv schon seit ich 11 bin, glaube ich. Sonst laufe ich auch ganz gerne, so ein bisschen von Joggen gehe ich ganz gerne und freue mich auf diesen Podcast.
Super, dann herzlichen Dank für die kurze Vorstellung. Genau, euer Thema hängt im weitesten Sinne, lautet im weitesten Sinne Glück. Was hat es damit auf sich? Erzählt mal.
Genau, um kurz einen Einstieg ins Glück zu finden oder ins Thema Glück zu finden. Ja, Glück kann man aus verschiedenen Perspektiven sehen, denke ich. Und zwar kann man Glück zwischen der Mikroebene des Einzelsubjekts und der Makroebene der Gesellschaft verorten. Ja, schwierige Begriffe zum Einstieg. Aber so kann das eben qualitativ sehr unterschiedlich akzentuiert werden.
Apropos unterschiedliche Akzentuierung bzw. unterschiedliche Bedeutung. Man kann nämlich auch im Sinne von unterschiedlichen Sprachen die Wörter anders deuten. Im Deutschen haben wir das Wort Glück oder glücklich sein. Im Englischen zum Beispiel wäre das Wort Glück eher mit Luck oder Lucky verbunden, was bei uns aber eher bedeuten würde, oh, ich habe zum Beispiel einen 10-Euro-Schein auf der Straße gefunden. Glücklich sein wäre im Englischen eher zu übersetzen mit happy oder happiness, was im Deutschen direkt aber eher in Fröhlichkeit oder fröhlich sein übersetzt werden könnte. Viele Sprachen, viele unterschiedliche Bedeutungen, aber am Ende doch irgendwie das Gleiche.
Genau, eine Frage dazu oder einen Gedanken zum Nachdenken, den ihr auch, euch auch gerne im Kopf behalten könnt während des Podcasts und immer da wieder in Erinnerung rufen könnt, wäre, was bedeutet Glück für mich? Was bedeutet Glück für mein Umfeld? Und was bedeutet Glück für die Gesellschaft, wenn man das Glück als höchstes Ziel setzt? Wenn man sagt, ich setze Glück für mich als höchstes Ziel, mein Umfeld setzt Glück für mich als setzt Glück als höchstes Ziel oder die Gesellschaft.
Dazu auch die verschiedenen Zugänge, die man eventuell zu Glück hat oder die verschiedenen Themenfelder zu Glück haben, wie die Philosophie, die Religion, spirituelle oder soziologische Zugänge. Alle verschiedene Gedankengänge am Ende. Welcher würde zum Beispiel zu euch am besten passen?
Lena, so mein Ziel für die heutige Folge des Podcasts ist es, euch etwas zum Nachdenken anregen zu können. Deshalb ist es uns wichtig, euch möglichst diverse Zugänge zum und Sichtweisen auf das Glück und das Glücklichsein vorzustellen. Ganz zum Anfang habe ich oder haben wir euch eine englische Studie mitgebracht von den AutorInnen Egon et al. Die wurde veröffentlicht letzten Monat, also im Februar 2022 und ist daher noch sehr aktuell. Die Studie mit dem Titel Perceiving Societal Pressure to be Happy is Linked to Poor Wellbeing, Especially in Happy Nations, untersucht, wie der gesellschaftliche Druck, glücklich und nicht traurig zu sein, verschiedene Indikatoren beeinflusst auf das Wohlbefinden und auf das Wohlbefinden der ganzen Welt vorhersagt. Diese Indikatoren können emotionaler, kognitiver oder klinischer Natur sein. Anhand dessen wird dann untersucht, wie sich diese Beziehungen in Abhängigkeit vom nationalen Glücksniveau der Länder unterscheiden. Wir kennen es eigentlich alle, würde ich mal behaupten. Glückliche Menschen auf dem Cover von Zeitschriften, in der Werbung, auf jeglichen Social-Media-Kanälen und Plattformen. Aber da fragen wir uns immer, wie authentisch ist dieses Glück eigentlich? Denn gehört nicht auch zur Realität von Menschen dazu, auch mal traurig zu sein, Angst zu spüren, Stress zu spüren? Aber im sozialen Raum ist die Erfahrung von negativen Emotionen stigmatisiert als etwas Schlechtes für unsere mentale Gesundheit. Die Studie kommt zu den Ergebnissen, dass unabhängig vom BHI-Status in Ländern der wahrgenommene soziale Druck, glücklich zu sein, ein schlechteres subjektives Wohlbefinden in allen Indikatoren, wie ich euch eben schon vorgestellt hatte, voraussagt. Paradoxerweise ist diese Vorhersage in Ländern mit mit hoher BHI-Einordnung etwas stärker. Was heißt das jetzt konkret? Also vor allem in glücklichen Ländern, also wo der Großteil der Menschen glücklich ist oder vorgibt, glücklich zu sein scheint, wird ein großer sozialer Druck aufgebaut auf Menschen, die gerade nicht dieses Glück so erfahren können. Das heißt, manche leiden darunter. Sie haben dann das Gefühl, den sozialen Erwartungen nicht entsprechen zu können, nicht gerecht werden zu können. Das kennen wir zum Beispiel auch aus unserem Alltag. Vielleicht Instagram-User, die scrollen und sehen verschiedene glückliche Menschen und vergleichen sich dann eventuell mit diesen Menschen und merken, ich bin jetzt gerade in dem Moment nicht so glücklich. Und dieser Vergleich kann dann hervorrufen, dass man sich dadurch noch schlechter fühlt. Dadurch werden also dann negative Meta-Emotionen, wie es in der Studie genannt wird, hervorgerufen. So, nachdem wir jetzt einiges Spannendes, wie ich finde, über das Verhältnis von Glück zwischen dem Einzelsubjekt und der Gesellschaft gehört haben, würde ich gerne noch mal näher auf die Glücksökonomie eingehen. Zum Thema Glück und Optimierung hatten Lena und ich im Seminar bereits an der Universität einen Workshop gehalten, in dem wir in die Runde die Frage gestellt hatten, was ist Glück für dich? Die hattet ihr auch von Lena vorhin schon gehört. Eine Antwort unter anderem war Gesundheit. Dieses Beispiel würde ich jetzt gerne einmal aufgreifen. Wenn wir bedenken, dass nationales und individuelles Glück in vielen Nationen und Staaten als das höchste oder eines der höchsten Ziele steht, dann ist es naheliegend, dass auch die Wirtschaft ein gewisses Interesse am Glück der Menschen hat. Doch wie ernsthaft ist das Interesse und wie äußert sich dieses? Wirtschaftlich gedacht, Menschen sind gesünder. Was bedeutet das für die Pharmaindustrie, wenn auf einmal alle Menschen gesund wären? Eventuell keine Umsätze mehr, es werden keine Medikamente verkauft, MedizinerInnen werden nicht gebraucht, Forschung und Fortschritt, was bedeutet das dafür? Kann es also letztendlich im wirtschaftlichen oder wissenschaftlichen Interesse sein, dass alle Menschen gesund sind? Frage in die Runde. Vielleicht nur in gewissem Maß, würden wir sagen. Bedenkt man, dass gesündere Menschen länger leben und länger produktiver arbeiten können? Dann vielleicht wieder schon. Gehen wir jetzt mal vom Glück an sich aus. Glück als Endziel, kann das überhaupt im wirtschaftlichen Interesse sein? Wie eben Gesundheit als Endziel, kann das im wirtschaftlichen Interesse sein? Wenn Menschen glücklich sind, also vollkommen glücklich, dann brauchen sie nichts weiter zum Glück. Das Endziel ist erreicht. Dann konsumieren sie weniger bis gar nichts mehr. Der Text mit dem Titel Glück und seine Bedeutung für die Wirtschaft von dem Autor Wilhelm Schmidt zeigt unter anderem die Dilemmata der Glücksökonomie auf. Schmidt zufolge sei Unglück existenziell für die Wirtschaft. Es sei der Motor für Innovation, der angeregt würde durch die Unzufriedenheit der KundInnen mit Produkten und Dienstleistungen. Nach dieser Theorie aus wirtschaftlichem Interesse am besten wäre es, wenn immer neue Produkte auf den Markt kommen, die nur kurzweilig, aber für den Zeitraum dann sehr glücklich machen. So werden dann also Interessen und Sehnsüchte geweckt bei den KundInnen und die erzeugen kurzweiliges Glück, aber eben nur kurzweiliges Glück. Darauf ist es ausgelegt. Stichwort Konsumgesellschaft. Zum Abschluss würde ich euch gerne die Aufforderung von Pierre Bourdieu mit auf den Weg geben, die sich an jedes einzelne Individuum richtet, dass man sich reflexiv und aktiv mit den Widersprüchen der Zeit und der Gesellschaft auseinanderzusetzen vermag.
Apropos Zeit und Auseinandersetzen damit. Wir haben auch geschaut oder uns angeschaut, Glück, wie stand das damals? Da haben wir zwei Philosophen aus dem antiken Griechenland gefunden, Aristoteles und Epikur. Und einen von den beiden, und zwar Aristoteles und seinen Standpunkt, seine Meinung zum Glück, den möchte ich euch einmal vorstellen. Er war der ältere der beiden. Aristoteles sah Glück als, plump gesagt, als eine Tätigkeit an. Um genauer zu sein, war seine Auffassung, dass jeder von uns etwas hat, was er besonders gut kann, also eine Tätigkeit, die er besonders gut kann. Diese Tätigkeit wird von Vernunft geleitet. Und Vernunft und Seele sind Menschen, also Dinge laut Aristoteles, die nur dem Menschen vorbehalten sind, die den Menschen besonders machen, ihn abheben. Auch unabhängiges Denken bzw. intuitives Denken, das war ganz wichtig für Aristoteles, das mit Glück in Verbindung zu setzen. Denn er sagte, intuitives Denken ist göttlich, da die Götter als die glücklichsten Geschöpfe galten und intuitives Denken göttlich war, wäre der Mensch, der auch intuitiv denkt, automatisch glücklich oder glücklich zu sehen, da er ja etwas tut, was den glücklichen Göttern sonst vorbehalten wäre. Glück als Tätigkeit muss laut Aristoteles ein Leben lang ausgeübt werden. Was aber auch denkbar oder möglich ist, da es ja mit dem Denken bzw. mit dem intuitiven Denken verbunden wurde und jeder Mensch bis zu seinem Tod die Fähigkeit besitzt, zu denken. Glück sollte laut Aristoteles aber nicht in den Mittelpunkt, wie wir auch in der Studie gemerkt haben, nicht in den Mittelpunkt des Lebens gestellt werden, da das eher unglücklich macht. Trauer, Leid, Ärger, Schmerz, das sind für Aristoteles Teile des Lebens, die man nicht ausschließen sollte. Glück kann nicht ohne diese Dinge entstehen. Jeder wird allerdings so geboren, dass er Glück auch erfahren und erreichen kann, da jeder von uns eine Tätigkeit hat, die er besonders gut kann, laut Aristoteles. Jeder wird sie finden, jeder wird sie für sich passend finden. Und daraufhin und in Verbindung mit dem intuitiven Denken ist auch für jeden irgendwann in seinem Leben das Ziel zu erreichen, glücklich zu sein. Was aber auch nicht ohne Leid und Schmerz einhergehen kann.
Genau, darauf folgt jetzt die Position Epikurs, der jüngere von beiden ist. Trotzdem haben beide kurze Zeit gleichzeitig gelebt. Das heißt ungefähr aus dem gleichen Zeitalter. Epikur sah Glück mehr als eine körperliche Gesundheit, die direkt körperlich vollzogen wird. Glück zählt aber auch als seelische Ruhe. Das heißt, dass man keine seelischen Schmerzen erleiden sollte. Epikur sah als Mittel, um glücklich zu sein, die Klugheit. Also alle Menschen, die glücklich sind, sind klug. Alle Menschen, die klug sind, sind glücklich. Aus der Klugheit würden dann alle anderen Tugenden entspringen. Wenn man das macht, was man kann, dann macht es einen glücklich. So sah Epikur das Glück. Er sah als wichtigstes Lebenselixier die Autokratie. Durch die Autokratie könnte man gesund und glücklich sein. Gesundheit und Glück, sehen wir hier, hängen ganz, ganz, ganz eng zusammen bei Epikur. Er sagt, wenn man ein kurzes, aber dafür gesundes Leben führt, dann ist es besser, als wenn man ein langes und ein ungesundes Leben führt. Nach Epikur sei der, der nach Macht, Ruhm und Unsterblichkeit strebt, eher unglücklich und würde ein unglücklicheres Leben führen, als diejenigen, die maßvoll leben. Also eigentlich könnte man sagen, sind nur gesunde Menschen in der Lage, Glück zu erfahren nach Epikur.
Um diesen Gedanken kurz weiterzuführen, haben wir ein Gedankenexperiment gefunden. Und zwar ist das die Erlebnismaschine von Nozick, die er 1974 auf den Weg gebracht hat. Ich werde sie kurz erklären. Und zwar geht es in dieser Erlebnismaschine darum, dass wir Menschen an eine Maschine angeschlossen sind, beziehungsweise unser Geist, unser Gehirn an eine Maschine angeschlossen sind, die uns unsere perfekte, glückliche Welt vorspielt, in der es alles möglich, alles ist gut. Man hat den perfekten Partner, die perfekte Partnerin. Man hat den perfekten Job, das perfekte Leben. Es ist alles glücklich, gut, so wie man es will. Jegliche Gedanken von Unglück, von nicht wirklich gut fühlen, von Zweifeln werden automatisch, die gibt es gar nicht eigentlich. Die kommen gar nicht vor. Also eigentlich, wenn man es so denkt, eine Utopie. Nutzig allerdings sieht sein eigenes Experiment skeptisch. Für ihn ist es auch eher mit einer Dystopie zu vergleichen, da er nicht denkt, dass viele Menschen diese Erlebnismaschine benutzen würden oder in dieser Welt leben wollen würden, da es zu perfekt ist. Ähnliches wie diese Welt haben wir auch gefunden in einem Buch bzw. einem Roman, der von Huxley von 1932. Dieser Roman heißt Brave New World auf Englisch. Und dort geht es um eine Welt, die entstanden ist nach einem Krieg, eine fiktive Welt, Science-Fiction-Welt. In dieser Welt gibt es eine Droge namens Soma. Und diese Droge ist fast genauso wie die Erlebnismaschine. Sie löscht nämlich jegliche Art von Unwohlsein, unglücklich, Skepsis, alles, was unproduktiv oder sowas macht, löscht sie aus. Die Welt ist auch aufgeteilt in, ich nenne es mal Gruppen, Alpha, Beta, Gamma und so weiter. Und wirkt am Anfang genauso wie die Erlebnismaschine wie eine Utopie, wie die perfekte Welt, die danach entstanden ist. Spoiler für das Ende vom Buch. Es kommt dann dazu, dass es doch keine Utopie ist. Einer der Hauptcharaktere passt nicht in seine Gruppe. Er ist doch anders. Es klappt einfach alles nicht so. Am Ende kommt es zu einem Kampf und er nimmt sich selbst das Leben. Also es ist gar nicht mal so perfekt, so glücklich gewesen, alles vorzugaukeln. Ähnliches, ein etwas neueres Beispiel, auch aus der Welt der Science Fiction, wäre das Buch und auch der Film dazu, Die Bestimmung. Dort ist die Welt auch, gibt es nur noch eine gewisse Anzahl von Menschen und diese Menschen sind in sogenannte Fraktionen unterteilt. Kinder ab einem bestimmten Alter, Jugendliche unterziehen sich einem Test, um zu entscheiden, in welche Fraktionen sie kommen. Diese Fraktionen wären dann perfekt für sie. Dort wären sie am glücklichsten, würden sie am perfektesten reinpassen mit ihren Tätigkeiten, mit ihren Gaben, mit dem, was sie ausmacht. Dort würden sie ein erfülltes und glückliche Bestimmung haben. Auch hier, Spoiler, es gibt dann Menschen, die eben nicht perfekt in eine Kategorie passen, die sogenannten Unbestimmten. Am Ende kommt sogar raus, dass diese Unbestimmten, die nicht perfekt auf etwas zugeschnitten werden können und in ihre glückliche Lage gedrängt werden können, dass die eigentlich das Gewinnbringende dieses Experimentes war, das eigentliche Ziel. Alle anderen Menschen sind eigentlich Fehler, die sich perfekt einordnen lassen. Also am Ende auch eher eine Dystopie anstatt eine Utopie. Geht das dann überhaupt, dass man durch irgendwas unser Glück erzwingen kann, dass wir immer perfekt glücklich wären und uns doch alles irgendwie erreichen könnten?
Genau, und anknüpfend an den Gedanken Utopie, Dystopie und an die Erlebnismaschine, die Lena gerade erklärt hatte, vielleicht etwas interessanter für die SportwissenschaftlerInnen unter uns, ist die Verbindung zwischen der Erlebnismaschine und dem Sport. Irgendwann, die These, sehen sich die Menschen objektiv nach Erfahrung des Glücks. Das heißt, für den Sport übertragen, man sehnt sich irgendwann nach körperlich und seelischer Erfahrung. Den Sport und die körperliche und seelische Erfahrung im Sport erlebbar machen. Ich glaube, wir kennen das alle, wenn man mal keine Lust hat, Sport zu machen. Dann kann es dazu kommen, dass man sich trotzdem aufrafft und trotzdem sagt, okay, ich gehe jetzt doch noch die halbe Stunde joggen, ich mache jetzt doch noch was. Und wenn es nur was Kleines zu Hause ist, dann das Gefühl danach ist für jeden ja ein bisschen anders, aber für Lena und mich grenzt es daran, glücklich zu sein. Da fühlt man so eine gewisse Freude und man ist stolz auf sich. Aber in der Welt der Erfahrungsmaschine, im Sport, würde man immer Lust auf Sport haben. Da wäre man immer motiviert und würde immer sagen, jetzt habe ich Lust und ich gehe nicht nur eine halbe Stunde joggen, sondern ich gehe 2 Stunden joggen. Und man hat immer Lust darauf. In der echten Welt ist es anders. Da hat man einfach manchmal keine Lust, da ist man manchmal nicht motiviert. Da ist man stolz danach auf sich selbst, wenn man es geschafft hat. Aber in der Erfahrungsmaschine würde es nicht passieren. Man hätte dieses Gefühl von Stolz immer. Man wäre immer motiviert, man ist immer glücklich. Die Frage, die Lena und ich uns jetzt gestellt haben, ist dadurch dann nicht alles bedeutungslos in gewissem Maße?
Wir würden wahrscheinlich Nozick zustimmen mit seiner Meinung. Wahrscheinlich haben wir uns auch überlegt, dass Aristoteles auch Nozicks Meinung zustimmen würde und eher nicht die Erfahrung oder nicht denken würde, dass Menschen gerne in der Welt der Erfahrungsmaschine leben würden. Epikur denken wir eher, dass er die Welt der Erfahrungsmaschine gut findet, da er ja der Meinung war, Glück im Sinne von körperlicher und geistiger perfekter Gesundheit. Und Aristoteles war ja eher, es muss beides geben, Glück, aber auch nicht glücklich sein. Licht und Schatten sozusagen, könnte man sagen, braucht es. Kann beides nicht ohne eins geben. Wir würden, wie gesagt, die Erfahrungsmaschine wahrscheinlich eher nicht nehmen oder die Welt darauf. Würden sie uns vielleicht mal angucken. Aber wir wären auch eher der Meinung, dass der Mensch immer eher auf der Suche ist, von etwas getrieben, nach Reizen sucht, die ihn daran binden, weiterzumachen, wie beim Sport zum Beispiel. Wenn alles vorgegeben wäre oder perfekt wäre, vielleicht sogar zu perfekt wäre, was wäre dann der Sinn überhaupt, zum Beispiel eines Lebens? Braucht es nicht auch Rückschläge, aus denen wir lernen, aus denen wir dann besser hervorgehen? Wenn wir das gar nicht hätten, wie sollten wir uns weiterentwickeln? Wie sollten wir am Ende überhaupt wissen, was glücklich sein heißt? Oder wäre es einfach unser jetziger Zustand und wir könnten es irgendwann gar nicht mehr identifizieren und würden uns wahrscheinlich, und das wäre vielleicht auch meine Meinung, irgendwann leer fühlen, weil es nichts mehr gibt, was einen ausfüllt. Das ist eine Überlegung, die wir zu anregen versuchen und hoffen, dass wir ein bisschen mehr Licht sozusagen, um auf Licht und Schatten noch zurückzuführen, Dunkeln zum Thema Glück bringen konnten und bedanken uns fürs Zuhören und genau.
Genau, dann von mir auch herzlichen Dank für den tollen Vortrag. Ich hätte tatsächlich noch ein paar Rückfragen und wir haben ja auch noch so ein bisschen Möglichkeit, darüber zu diskutieren. Eine kleine Rückfrage in Bezug zu Aristoteles und seinem Glücksverständnis, was ihr angegangen seid. Ist es nicht dann ähnlich, also dieses Glücksverständnis an ein Bildungsverständnis zu knüpfen? Wir hatten ja das Seminar zum Thema Gesundheitsbildung tatsächlich. Und wenn wir dieses Bildungsverständnis oder so gesehen dieses Glücksverständnis als Bildungsverständnis verstehen, was sich ja auch durchaus in dem griechischen, altgriechischen Begriff für glücklich sein Ausdruck verschafft, Eudaimonia, also Eu für gut, dem Guten, und Daimon, Geist, also heutzutage kennen wir Dämonen immer eigentlich eher als böse Geist, aber eigentlich erstmal nur Geist, also Daimon, Geist, und es geht tatsächlich um den guten Geist. Und das eben dann anzuschließen an Epikur mit der Klugheit, die da sozusagen das Glücklichsein produziert, ist es dann nicht so gesehen vielleicht auch bei Epikur und Aristoteles so eine Parallele, die wir da identifizieren können, dass es da eben auch um Bildungsgedanken eigentlich geht bei beiden? Oder bin ich da falsch abgebogen?
Doch, das hatten wir sogar selbst, vor allem bei Aristoteles, ein wenig gesehen, da er ja dieses Denken, dieses unabhängige Denken, dieses intuitive Denken sehr in den Vordergrund gerückt hat und das göttlich genannt hat. Und Denken kommt ja auch, vor allem intuitives Denken, kommt ja auch doch mit Erfahrung und mit Bildung und mit dem Bilden von Gedanken. Und das entwickelt sich ja auch über das gesamte Leben immer weiter. Man entwickelt sich ja auch immer weiter durch zum Beispiel Bildung. Und deshalb denke ich, dass das auf jeden Fall mit Bildung auch gleichgesetzt werden kann. Vielleicht auch sogar von beiden, Epikur und Aristoteles, hatten nicht vollkommen unterschiedliche Meinungen. Beide sind ja auch davon ausgegangen, in einer Form, dass jeder eine Tätigkeit hat, die einen glücklich macht, die man besonders gut kann. Das könnte man ja auch mit Zugbildung machen, weil man ja nicht geboren wird und sofort weiß, was ist die Tätigkeit, die mich glücklich macht. Ich muss sie ja vielleicht erst erlernen oder andere Sachen erlernen, damit ich auf diesen Weg komme, damit ich mich überhaupt bis dahin bilden konnte, was ist überhaupt das, was mich erfüllt, was mich ausmacht. Das würde ich auf jeden Fall sagen, dass das beides auch mit Bildung doch auch zusammengesetzt werden kann oder verbunden werden kann in einer Art und Weise.
Ja, sehr spannend. Da fällt mir jetzt gerade ein, ihr habt sehr viel das intuitive Denken angesprochen und da stellt sich mir die Frage, wie ist es denn heutzutage sozusagen zu verstehen? Wenn ich das nochmal vielleicht ein bisschen anders sozusagen einrahme, wir sehen heute ja ganz oft aus meiner Perspektive, dass immer gesagt wird, naja, hierfür und dafür und so weiter und so fort interessiere ich mich nicht. Also wir sehen da vielleicht eine gewisse Haltung, die zum Beispiel davon ausgeht, dass das Interesse, also Interesse zwischen den Dingen sein irgendwo, dass das auch einem zufällt, sozusagen von außen, pathologisch so zu sehen, auf mich drauf fällt. Ist es aber vielleicht eigentlich genau andersrum nach Aristoteles beziehungsweise Epikur, dass es eben genau darum geht, Interesse zu entwickeln, also sich sozusagen zwischen die Dinge zu begeben und eben nicht darauf zu warten, dass mir das einfach zufällt, sondern eben aktiv da reinzugehen und mein Glück zu suchen, sozusagen, meine Klugheit zu suchen, meine Eudaimonia, also den guten Geist, tatsächlich zu finden auch.
Ich denke, es ist ein Mix aus beidem, weil vielleicht merkt man am Anfang, es fliegt einem zu, sozusagen, wie gerade gesagt, und dann merkt man, oh, das Thema interessiert mich oder diese Sache interessiert mich. Und dann fängt man an, sich damit zu beschäftigen. Wir haben ja auch gelesen, auch in einem anderen Buch von dem Glücksdidakt, dass diese ewige Suche nach Glück, auch von der Studie, wenn man da immer hinterher ist, das macht, dass das nicht glücklich macht am Ende, dass es eher was ist, was ermüdend ist, was einen doch die Gesellschaft oder die Wirtschaft ausdrücken will. In dem anderen Buch von uns, wie gesagt, das Glücksdidakt, wurde auch von vielen Leuten berichtet, die erklären wollen, wie Glückssuche funktioniert, wie man das findet und sowas. Deshalb denke ich, ist es eher ein Mix aus diesem Intuitiven oder aus dem Entdecken von etwas, das einem gefällt, was man merkt, oh, das ist cool, das gefällt mir, und dann darauf aktiv handeln, da möchte ich weitermachen, da möchte ich weiter zu erfahren.
Ja, ich denke, dazu anknüpfend wäre auch noch ein interessanter Gedanke, wie man denn jetzt das sieht, wie man sich selbst in die Welt gestellt fühlt. Bin ich beeinflusst von außen oder kommen Dinge aus mir heraus? Ich denke mal, gerade dieses Initiative ergreifen, wofür man sich interessiert, was man tut, das wird bei Epikur angesprochen durch die Autokratie, dass der Mensch da für sich selbst einstehen kann und dass man eben sich selbst nicht so von außen beeinflussen lassen sollte. Allerdings ist ja auch trotzdem die Kritik vorherrschend, dass viele Menschen immer sagen, sie sind sehr beeinflusst von außen. Gerade was ich auch vorhin schon angesprochen hatte, Social Media, wie auch in der Studie angesprochen, da wird man viel von außen beeinflusst, auch durch sein Glück. Wenn man sieht, andere Leute sind glücklicher, ist man dadurch vielleicht etwas unglücklicher, weil man sich da vergleicht.
Super, ich glaube, das war schon ein sehr schönes Schlusswort. Vielen Dank euch beiden für den spannenden Vortrag, für die super Diskussion im Anschluss jetzt. Wir sind schon am Ende unserer Zeit angekommen. Ich denke, unsere HörerInnen im Internet, falls Fragen aufkommen, werden sich sicherlich melden können. Und dann gibt es da vielleicht noch Optionen, weiter zu diskutieren und in einen Austausch zu kommen. Herzlichen Dank